Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Gottesdienst im CZA. Gemeinsam wollen wir so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen und der nächsten Generation von der Liebe Gottes erzählen. Wir befinden uns in Teil 3 der Predigtreihe Nicht mehr weit. Ich bin in ganz besonderer Art und Weise von dieser Predigtreihe begeistert, weil wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, so wie es Petrus erlebt hat und durch seinen Freund und Begleiter Markus für uns aufgeschrieben wurde. Petrus war ein Mann aus dem Leben. Ich stelle ihn mir immer vor, mindestens 1,90 Meter groß, Hände, die Fischernetze, die vollgepackt sind, aus dem Wasser ziehen können und der einfach die Dinge, die ihm auf dem Herzen waren, frei heraussagen konnte. Das Leben, das er mit Jesus erlebt hat, hat er aufschreiben lassen, damit wir auch wir heute mit ihm gemeinsam noch einmal erleben können, wie er Jesus kennen und schätzen gelernt hat. Inzwischen ist diese Geschichte vielen als das Evangelium nach Markus bekannt, aber Petrus wollte kein Evangelium schreiben. Petrus wollte nicht ein Buch schreiben, das irgendwann in Regalen verstaubt, sondern es war ihm ein Herzensanliegen, die Dinge, die er mit Jesus erlebt hat, der nächsten Generation weiterzugeben, weil es ihm so wichtig war und weil es für ihn so besonders war. Petrus war kein Theologe. Er hat keine ausgefeilten Sätze formuliert. Er hat kaum Fremdworte verwendet und er hat die Dinge nicht in einer besonders ausgefeilten Reihenfolge uns erzählt, sondern so, wie sie ihm gerade eingefallen sind. Und er ist sich dabei immer treu geblieben. Er hat begeistert von seinen Erlebnissen mit Jesus erzählt. Leider ist heute das Markus-Evangelium, wenn wir es lesen, in Kapitel und Verse unterteilt. Und das ist manchmal sehr, sehr störend, weil damit Gedanken und Worte auseinandergerissen werden, die eigentlich zusammengehören. Damit wir alle gemeinsam aber trotzdem die Textstellen finden können, werden diese Bibelstellen, so wie wir sie heute durchnummeriert haben, natürlich korrekt zitiert. Petrus war es ein Anliegen, dass mit Jesus eine neue Zeit angebrochen ist, dass etwas nie Dagewesenes für uns alle nun möglich ist. Und dieses nie Dagewesene ist eine wachsende Beziehung zum Schöpfer des Himmels und der Erde. Die Worte, die Petrus dabei gebraucht, finden wir im Markus-Evangelium gleich im ersten Kapitel. Petrus redet nicht lang um den heißen Brei herum, sondern in Markus Kapitel 1, Vers 15 steht: Die Zeit hat sich erfüllt. Das Reich Gottes ist jetzt nahe. Es ist nicht mehr weit weg. So tut nun Buße und glaubt an das Evangelium. Petrus sagt also, es ist etwas Neues gekommen, eine neue Zeit ist angebrochen. Ein neuer Zeitabschnitt in der Weltgeschichte ist angebrochen. Womit? Mit Jesus Christus. Was sollen wir damit tun? Was können wir damit anfangen? Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, wir alle können in eine wachsende Beziehung zu unserem Schöpfer eintreten. Wir alle können eine wachsende Beziehung mit Jesus Christus eingehen. Denn Gott ist nicht mehr weit weg. Er ist nahe zu uns gekommen. Er ist Mensch geworden. Und wir alle können nun eine Beziehung mit ihm haben. Das ist nicht kompliziert. Petrus hat keine komplizierten Worte gewählt. Er hat nur gesagt, tut Buße. Viele wissen nicht mehr, was diese Worte genau bedeuten, aber eigentlich hat er gesagt, Leute, euer bisheriges Weltbild, euer bisheriges Glaubensgerüst, eure bisherigen Gedanken zum Thema Religion sind nicht mehr aktuell. Ihr könnt euch davon abwenden. Sondern es gibt eine neue Botschaft, eine gute Botschaft. Und das griechische Wort dafür heißt Evangelium. Eine gute, neue Botschaft. Und diese Botschaft war so schockierend für die damalige Zeit, dass wo immer Jesus aufgetreten ist und diese Botschaft vom Reich Gottes, das nahe herbeigekommen ist, erzählt hat, Ärger vorprogrammiert war. Und Petrus lässt uns an diesem Ärger, den Jesus verursacht hat, leidenschaftlich teilhaben. Eine ganz besondere Geschichte in der damaligen Zeit, die uns Petrus erzählt, ist, dass Jesus unterwegs war und die Menschen ihm zugehört haben. Manche haben ihn Rabbi genannt und haben gesagt, was sagst du denn zu den Dingen Gottes? Und Jesus hat sich nicht an die damaligen Verhaltensregeln gehalten, sondern er hat mit allen Menschen gleichermaßen gesprochen. Das war neu. Bisher war es so, dass Juden ungern Gemeinschaft hatten mit Nichtjuden. Sie hatten Menschen, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, verachtet und wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Aber Jesus war das egal. Und im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums wird uns berichtet, dass Jesus mit seinen Jüngern spazieren gegangen ist und sich über das Reich Gottes unterhalten hat und sie einen Zöllner getroffen haben. Ein Zöllner war ein Mitarbeiter des Römischen Reiches, der am Zoll saß und Geld eingetrieben hatte. Mit so einem Menschen wollte man eigentlich nicht gesehen werden. Mit so einem Menschen wollte man keine Gemeinschaft haben. Und so einen Menschen würde man am liebsten meiden. Doch so hat es Jesus nicht gehandhabt, sondern es wird beschrieben im zweiten Kapitel des Markus-Evangeliums in Vers 14. Und als Jesus vorübergehen sah er Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Das ist überraschend. Das war neu. Und für Levi war das eine gute Nachricht. Die Römer hatten ihn nicht anerkannt als eine der ihren. Die Juden konnten ihn nicht mehr leiden, weil er mit den Römern gemeinsame Sache machte. Er war nirgends zu Hause und er war sicherlich nicht sonderlich beliebt. Aber das Neue und das Besondere und das Gute an der Botschaft, die Jesus Christus vorgelebt hat und verkündet hat, war, es ist nicht wichtig, wo du herkommst. Es ist nicht wichtig, was du getan hast. Und es ist ganz egal, wo du dich heute befindest. Es ist heute möglich, in eine Beziehung mit mir einzutreten, die von heute an immer weiter wachsen kann. Das ist die gute Nachricht. Das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist für jeden geöffnet. Das Reich Gottes ist zu uns gekommen. Und Jesus Christus spricht diese Einladung an alle Menschen aus, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Vergangenheit. All diese Dinge, die so wichtig waren, spielen plötzlich keine Rolle mehr. In den meisten Religionen der damaligen Zeit war es wichtig, ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Man musste sich an bestimmte Regeln halten. Man musste bestimmte Rituale umsetzen. Und je besser man diese Rituale umgesetzt hat, je genauer man sich an die Regeln gehalten hat, umso höher konnte man in diesem System aufsteigen. Aber alle Religionen schließen andere Menschen aus. Aber Jesus war das total fremd. Jesus hat niemand ausgeschlossen. Und für die damalige Zeit und auch heute noch ist es für viele schockierend. Jesus hat sich nicht geniert, mit einem Zöllner gesehen zu werden. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Jesus hat Gemeinschaft mit diesem Menschen, indem er ihn besucht und mit ihm isst. In Vers 15 des zweiten Kapitels lesen wir, und es begab sich, als er in dessen Haus zu Tische saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tische setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. kann mir Petrus richtig vorstellen, wie er schockiert war und gedacht hat, oh nein, es ist doch schon schlimm genug, dass die Römer uns beobachten. Es ist schon schlimm genug, dass die Pharisäer uns beobachten. Es ist schon schlimm genug, dass wir nicht in Frieden leben können. Warum musst du denn von einem Fettnäpfchen ins nächste treten, Jesus? Und auch die Pharisäer, die Jesus beobachtet hatten, haben das sehr kritisch gesehen, dass er mit einem Zöllner Gemeinschaft hatte. Und nicht unauffällig, sondern mit vielen Gästen, mit viel Prominenz. Das ganze Dorf war eingeladen, denn es waren viele, die ihnen nachfolgten. Und Petrus war in Sorge, dass das möglicherweise als Aufstand interpretiert hätte werden können. Die anderen Jünger wollten nicht unbedingt gesehen werden mit einem Zöllner, der unbeliebt war und der auch im Judentum kein Zuhause mehr hatte. Und es hatte nicht lange auf sich warten lassen, bis kritische Fragen laut wurden. Warum gehst du ausgerechnet mit Levi nach Hause und isst mit ihm? Warum bist du nicht in Jerusalem und hältst dich an die Regeln und Rituale? Warum, Jesus, bist du so anders? Und Jesus hat diese Frage wahrscheinlich erwartet und hat eine sehr beeindruckende Antwort gegeben, die wir allzu oft überlesen. In Vers 16 steht geschrieben, und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit Zöllnern und Sündern? Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Und Levi hat sich wahrscheinlich gedacht, redet er von mir? Hey, ich bin noch hier. Hallo, ihr redet über mich. Und ich bin in deinen Augen ein kranker Mensch? Aber offensichtlich hat Jesus diese Worte so liebevoll ausgesprochen, dass Levi sich nicht verteidigen musste, sondern dass Levi anerkennen konnte, ja, wenn ich mein Leben betrachte, wenn ich die Taten, die ich getan habe und die Einstellungen ernsthaft überprüfe, muss ich zugeben, ja, ich bin ein kranker Mensch. Ich brauche tatsächlich jemand, der mir hilft, der meine Verletzungen heilt und der mir den richtigen Weg aufs Neue zeigt, damit ich ihn gehen kann. Petrus so einigermaßen erleichtert, dass dieser Kritikpunkt nicht zu einem größeren Thema wurde, erzählt aber weiter, dass Jesus nicht nur sich über Levi ausgelassen hat, sondern über alle Menschen, die er beruft. Und in Vers 17 steht, dass Jesus spricht, ich bin gekommen, um Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten in meine Nachfolge. Auch hier, Petrus war wahrscheinlich begeistert von dem, dass er Jesus nachgefolgt ist und dass er einer derjenigen war, die von Jesus berufen waren. Und jetzt muss er sich in aller Öffentlichkeit vor den Pharisäern und vor den Zöllnern anhören, dass Jesus gar nicht gekommen ist, gerechte Menschen zu rufen, gute Menschen zu rufen, begabte Menschen zu rufen, sondern dass Jesus einzig und allein gekommen ist, Sünder in seine Nachfolge zu rufen. Und auch hier hat Jesus offensichtlich so liebevoll seine Worte gewählt, dass Petrus kurz sich dagegen wehren wollte und kurz empört war darüber, dass er in aller Öffentlichkeit als Sünder gebrandmarkt wurde. Aber auch ihm wurde klar, ja, Jesus hat mich nicht berufen, weil ich ein so mutiger Mann bin, weil ich ein so toller Fischer bin und weil es gar keine Alternativen gab, ihn zu berufen. Sondern der Grund für seine Berufung war einzig und allein, weil Jesus eben keine Auflagen gemacht hat, wenn er Menschen berufen hat, sondern dass er gesagt hat, Das Reich Gottes ist nahe für alle, die mir nachfolgen wollen. Und diese Einladung spricht Jesus Christus auch heute noch aus an alle Menschen, die unsicher sind, ob sie gemeint sein können. Ja, ihr seid gemeint. Jesus ist gekommen, Menschen, die sich unwohl fühlen, die krank sind, die eine üble Vergangenheit haben, die gesündigt haben, in die Nachfolge zu rufen. Denn das Besondere an dieser neuen Botschaft, die Jesus Christus verkündet, ist eben nicht, dass wir unser Verhalten ändern sollen, sondern dass sich unser Verhältnis zu Jesus Christus ändern soll. Verhalten ist nur äußerlich, aber eine Beziehung ist innerlich. Und deshalb heißt auch unsere Vision, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Und nicht Menschen umzuerziehen, sich positiv zu verhalten. Es geht einzig und allein darum, den Ruf Gottes auf unserem Leben zu hören und Jesus Christus nachzufolgen. Und Jesus versucht, die Botschaft, die so radikal und so neu und so konsequent war, in einfachen Worten der damaligen Zeit immer und wieder zu wiederholen, damit jedem klar war, die Botschaft, die er auf dem Herzen hatte, war wirklich neu. Sie war noch nie da gewesen. Sie war mit nichts vergleichbar. Sie war nagelneu. Und sie war gut. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Und wann immer Jesus diese neue Botschaft verkündigt hatte, ist es den Menschen klar gewesen, sie ist wirklich neu. Und all denjenigen, die an den alten Strukturen festhalten wollten, war sie eine echte Provokation. Eine der wichtigsten Institutionen im damaligen Judentum und teilweise auch heute noch ist das Sabbatgebot. Du sollst den Sabbat halten, ist eines der 10 Gebote. Und Jesus hat die Botschaft neu ausgelegt und hat im Markus-Evangelium klar gesagt, dass ihm das Gebot auch wichtig ist, aber die Dimension, in der es gelebt werden muss, ist nagelneu. In Markus 2, Vers 27 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, der Sabbat ist um der Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Und eine der ganz tragischen Dinge in der Geschichte der Menschheit ist, dass wir so häufig Regeln und Gebote über die Menschen stellen. Wir bewerten Menschen danach, wie gut sie sich an die Regeln halten, die wir aufgestellt haben. Wir bewerten Menschen danach, ob sie sich den Geboten unterordnen. Es gibt Menschen, die werden ausgeschlossen, weil sie sich nicht an die Regeln halten wollen, weil sie nicht verstehen oder weil sie nicht kannten. Und Jesus hat gesagt, nein, so soll es nicht sein. Mein himmlischer Vater liebt die Menschen und aus der Liebe zu den Menschen hat er ihnen Gebote gegeben. Und eine ganz wichtige Botschaft ist, Gott liebt den Menschen mehr als die Gebote. Und Jesus hat niemand ausgestoßen und niemand den Zutritt zum Reich Gottes verwehrt, weil er nicht alle Regeln kannte und alle Regeln befolgt hat. Uns muss ganz klar sein, die Liebe Gottes gilt zuerst den Menschen. Und aus Liebe zu den Menschen hat er ihnen Regeln gegeben, Hilfestellungen gegeben, erfolgreich leben zu können. Aber diese Regeln und Gebote waren nie dazu da, Menschen auszuschließen, Menschen klein zu halten, Menschen den Zutritt zum Reich Gottes zu verweigern. Und die Geschichte geht weiter. In unserer Verszählung machen wir leider einen Sprung ins dritte Kapitel, aber wenn wir die Kapitel und Verse uns wegdenken könnten, dann wäre das eine kontinuierliche Geschichte. Wir befinden uns immer noch am Sabbat. Und am Sabbat geht man als Jude in die Synagoge. Und das hat Jesus getan. Und in der Synagoge trifft er einen Menschen. Und dieser Mensch hatte eine verdorrte Hand. Wir wissen nicht ganz genau, welche Krankheit da beschrieben wird. Möglicherweise war es eine schwere Verletzung, die dazu geführt hat, dass seine Fingergelenke steif geworden sind und die Muskulatur abgenommen hat und die Hand funktionsunfähig war. Aber letztendlich war es für alle sichtbar, dass da ein großes Problem bestanden hat. Und dann beschreibt Petrus in der tiefsten Empörung, die ihm möglich ist, in Markus Kapitel 3, Vers 2, und die Menschen lauerten ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Hier kommt so klar zum Ausdruck, dass Menschen in der Lage sind, Regeln und Gebote höher zu achten als das Wohl ihrer Mitmenschen. Und genauso ist es Jesus und auch diesen Mann mit der verdorrten Hand widerfahren. Wir wissen nicht, wie lange dieser Mann schon eine verdorrte Hand hatte. Wir wissen nicht, ob er wegen der verdorrten Hand arbeitslos war, ob er überhaupt seinen Lebensunterhalt verdienen konnte, ob er betteln musste. Wir wissen nicht, ob er eine Familie hatte, aber wir wissen, dass er eine verdorrte Hand hatte, die jeder sehen konnte. Aber statt diesen Menschen helfen zu wollen, lauern sie Jesus auf, ob er sich an den Sabbat hält. Als ob der Sabbat über dem Menschen stehen würde. Jesus hat gesagt, er ist der Herr über den Sabbat. Und Jesus spricht dann zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder töten? Daraufhin schwiegen sie alle. Letztendlich muss uns allen klar sein, dass natürlich der Mensch wichtiger ist als Regeln. Der Mensch ist wichtiger, als dass er sich konform verhält. Und das Wohlbefinden der Menschen ist das Herzensanliegen Gottes schon immer gewesen. Und als die Zeit erfüllt war, ist Jesus Christus gekommen, um allen Menschen diese gute Botschaft zu verkündigen. Und Jesus wurde zornig und sah umher, wegen der Härte ihres Herzens, und spricht zu diesem Mann: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Von da an gingen die Pharisäer hinaus und hielten mit den Anhängern des Herodes Rat, wie sie ihn umbringen könnten. Das muss man sich vorstellen. Jesus heilt einen Menschen, der krank ist. Und er missachtet dabei das Sabbatgebot. Und die Menschen sind so sehr darüber entsetzt, dass sie Jesus Christus umbringen wollen. Warum? Weil diese Botschaft in kein System der damaligen Zeit gepasst hat. Diese Botschaft war so radikal, sie war so neu. Und Jesus hat sie so konsequent gelebt und gepredigt, dass allen klar war, die bisherigen Systeme, die bisherigen Machtverhältnisse, die bisherigen Strukturen haben keine Bedeutung und keinen Bestand in der Gegenwart Jesu Christi. Ganz häufig wünschen wir uns, dass Jesus theologisch tiefsinnige Worte gewählt hätte und uns auf den richtigen Weg bringt und uns allen klar ist, was er damit meint. Aber Jesus hat genau das Gegenteil getan. Er hat Worte gewählt, die in unseren Alltag passen und die deswegen umso gewaltiger in unserem Leben ihre Wirkung entfalten können. Die Tatsache, dass diese Botschaft neu war, hat Jesus versucht, mit Alltagsbeispielen zu unterlegen. Und eines der berühmten Beispiele wird uns in Markus Kapitel 2, Vers 21 nahegelegt. Und da spricht Jesus: Niemand näht ein Stück neuen Tuches auf ein altes Kleid, denn sonst reißt es aus und der Riss wird schlimmer als zuvor. Es geht hier nicht um Recycling, was in der damaligen Zeit gang und gäbe war. Damals sind Kleidungsstücke nicht weggeworfen worden, bloß weil sie ein Loch hatten. Dafür waren sie viel zu wertvoll. Aber gerade Stoffteile, die gewebt waren und die noch schrumpfen und die noch dynamisch waren, wenn sie neu waren, konnten nicht auf alte Kleidungsstücke aufgenäht werden. Und genauso wenig ist es möglich, die Botschaft Jesu Christi mit irgendeiner anderen Struktur, irgendeinem anderen System und irgendeiner anderen Religion zu mischen. Das kann nicht gut gehen. Die Botschaft Jesu ist nagelneu. Und um das nochmal neu klarzumachen, nimmt Jesus ein weiteres Gleichnis mit auf. Und er sagt: Niemand fasst neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche. Und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Denn neuer Wein braucht neue Schläuche. Die Botschaft, dass alle Menschen im Reich Gottes willkommen sind. Die Botschaft, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, ist so neu, ist so radikal, ist so anders, dass er mit nichts Bekanntem zusammengehen kann. Die Botschaft ist so radikal und so neu, dass dieser neue Wein alle alten Schläuche zerreißen muss. Und deshalb hat Jesus auch eine neue Struktur ins Leben rufen müssen. Und diese neue Struktur ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist die neue Struktur mit einem Haupt, dem Haupt Jesus Christus, der alle Menschen zu sich einlädt in eine wachsende Beziehung. Ohne Vorbedingung. Die Hautfarbe ist egal, das Geschlecht ist egal, die Vergangenheit ist egal. Einzig und allein die Bereitschaft, sich auf die Einladung Gottes einzulassen, Teil dieser neuen Gemeinschaft zu werden. Die ausgestreckte Hand Gottes in Jesus Christus anzunehmen. Die Vergebung, die Jesus Christus am Kreuz möglich macht, zuzulassen. Und ohne auf eigene Leistung, auf eigene Gedanken vertrauen zu wollen, allen Stolz beiseite zu legen und dankbar die Einladung Jesu Christi anzunehmen. Das ist die gute Nachricht, die Petrus so begeistert hat, dass es ihm Markus diktiert hat. Das ist die gute Nachricht, für die Petrus bereit war, sein Leben zu lassen, weil sie so gut war, dass er gesagt hat, diese Nachricht zu verleugnen, macht mein Leben nicht mehr lebenswert. Das ist die gute Nachricht, dass wir alle neu anfangen können, weil Jesus uns die Hand ausstreckt und sagt, du bist willkommen in meinem Reich, wer auch immer du bist. Und das ist auch die Erklärung dafür, warum die Pharisäer so entsetzt waren. Einen Kranken zu heilen ist kein Mordmotiv. Am Sabbat etwas zu tun, was verboten ist, ist kein Mordmotiv. Aber die Pharisäer hatten im tiefsten Innersten erkannt, dass Jesus gekommen ist, etwas radikal Neues zu etablieren. Und ihre alten Strukturen mit den Opfergaben, mit dem Tempel, mit den Einhalten der Regeln. Diese Zeit war vorbei, wenn sich Jesus Christus mit seiner Botschaft durchsetzen kann. Und um diese Botschaft zu verteidigen, waren sie bereit, einen Mordkomplott zusammen mit den Anhängern des Herodes zu planen und letztlich auch Jesus Christus umzubringen. Und selbst diejenigen, die von Jesus angetan waren, waren schockiert über die Radikalität seiner Botschaft. Sie waren irritiert davon, dass Jesus nicht bereit war, irgendeinen Kompromiss zu machen. Dass er mit seiner Botschaft nicht versucht hat, auf Menschen zuzugehen und Menschen zu beeindrucken. Sondern Jesus ist gekommen, dass eine neue Zeit anbricht. Jesus ist gekommen, dass alle Menschen Teil des Reiches Gottes werden können. Du und ich, wir sind Gott von ganzem Herzen willkommen. Und diejenigen, die diese Botschaft nicht ertragen konnten, wollten ihn entweder umbringen oder haben ihn für verrückt erklärt. In Markus 3, Vers 21 heißt es: Und als die, welche um ihn waren, seine Botschaft hörten, gingen sie weg, um ihn zu ergreifen. Und sie sagten, er ist von Sinnen. Und sie haben recht. Diese Botschaft ist Wahnsinn. Der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Universums, macht sich in Jesus Christus klein und streckt uns eine menschliche Hand entgegen und lädt uns ein, Teil seines wunderbaren Reiches zu werden. Wir dürfen unsere Krankheit mitbringen und er will sie heilen. Wir dürfen unsere schlechten Verhalten mitbringen und er will sie ändern. Wir dürfen unsere Sünden mitbringen und er will sie vergeben. Die Botschaft ist, er ist nicht mehr weit. Das Reich Gottes ist nahe. Doch den nächsten Schritt müssen wir gehen. Seine Hände und seine Arme sind ausgestreckt. Ab jetzt liegt es nur an uns. Wir können heute eintreten in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn. Und so möchte ich gemeinsam am Ende des Gottesdienstes uns alle gemeinsam einladen, dass wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, miteinander sprechen, indem wir seine Einladung annehmen und den Vater Jesu als unseren Vater anerkennen und sprechen. Lieber himmlischer Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und dein ist die Kraft, und dein ist die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Ich freue mich, dass ihr wieder so zahlreich zugeschaltet habt, und ich lade euch ganz herzlich ein, nächsten Sonntag, Teil 4 von Nicht mehr weit, gemeinsam mit uns online zu feiern. Und auch für nächsten Dienstag möchte ich wieder einladen. Wir treffen uns um 18.30 Uhr online zu unserer Kleingruppe Ausgangspunkt, wo wir gemeinsam darüber nachdenken wollen, wo wir stehen und wo dieser Standpunkt ein Ausgangspunkt sein kann, in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus einzutreten. Herzliche Einladung auch zu dieser Online-Kleingruppe.